ARD.
Bevor wir in unser Thema einsteigen, fangen wir auch heute, wie neuerdings immer, mit einer guten Nachricht an. Von der Sorte können wir nämlich, wie wir finden, alle mehr gebrauchen. Und heute kommt die gute Nachricht aus der Tierwelt. So richtig was fürs Herz also. Und wir gucken nach Neuseeland. Also Patrick, Neuseeland. Um welches Tier könnte es da wohl gehen?
Kiwi?
Na, aber sicher. Die Kiwis in Neuseeland, ganz genau. Die kleinste Kiwi-Art galt nämlich auf dem Festland von Neuseeland über Jahrzehnte als ausgestorben. Man dachte, dass sie es nur noch in eingezäunten und raubtierfreien Gebieten auf den vorgelagerten Inseln gibt. Aber jetzt ist er das erste Mal seit 50 Jahren wieder aufgetaucht, in freier Wildbahn und offenbar komplett unerwartet. Und entdeckt wurde dieser Zwerg-Kiwi, so heißt er, übrigens von einem Jäger.
Oh nein, ja, das hätte schief gehen können.
Ich habe auch direkt beim Lesen Panik bekommen, aber keine Angst, es bleibt eine gute Nachricht. Alles ist gut gegangen. Ein Ranger ist hingeflogen, hat das Tier nach ein paar Tagen Suchen auch wirklich aufgespürt und bestätigt, es ist wirklich ein Zwerg-Kiwi. Und ExpertInnen sind über diese überraschende Entdeckung so begeistert, dass sie tatsächlich von einem Wunder sprechen.
Wow.
Herrlich, oder?
Ja.
Willkommen zu den Synapsen, dem Podcast, mit dem wir Gesundheit und Wissenschaft verbinden wollen. Die Synapsen bekommt ihr alle zwei Wochen freitags in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo ihr Podcasts hört. Ich bin Beke Schulmann und gerade habt ihr auch schon kurz gehört, heute bei mir im Studio Patrick Seibel. Hi Patrick.
Hallo, schön hier zu sein.
Und wir beide nehmen uns heute ein Thema vor, das eigentlich allgegenwärtig ist und die meisten Menschen auch wirklich täglich betrifft. Und wir beide, wir stecken in diesem Moment eigentlich schon doppelt drin im Thema. Es geht nämlich um Arbeit. Über die Jahrzehnte hinweg gab es immer wieder Forderungen aus der Politik, dass die Menschen, also wir alle, mehr arbeiten sollen. In den 50er Jahren warnte der damalige CDU-Wirtschaftsminister Ludwig Erhard vor kürzeren Arbeitszeiten. Und gerade vor kurzem hat Bundeskanzler Friedrich Merz gefordert, dass wir alle mehr und effizienter arbeiten sollten. Und man mit einer Vier-Tage-Woche und sowas wie Work-Life-Balance den Wohlstand in Deutschland nicht erhalten könne. Seitdem wird das Thema in Deutschland wieder heiß diskutiert und eine Meinung dazu haben praktisch alle. Wir sehen uns daher heute an, was weiß die Wissenschaft darüber? Wie viel Arbeit ist gesund? Wie umgehen mit Dingen wie Stress und Erschöpfung? Und wie muss Arbeit gestaltet sein, damit sie nicht krank macht? Und Patrick, du hast heute deine Recherche mitgebracht. Die hast du natürlich vorbereitet, erarbeitet. Wie ist das bei dir? Wie arbeitest du als freier Journalist?
Unterschiedlich. Ich arbeite sehr viel im Homeoffice. Da ist mein Arbeitstag häufig gesplittet in mehrere Teile. Vormittags Job, dann kommt die Phase, da kommen die Kinder, mache ich oft Mittagessen, kümmere mich um sie. Wenn der Job es erfordert, dann lege ich auch noch mal eine Abendschicht ein und das auch mal am Wochenende.
Okay. Und mit Job und Jobarbeit meinst du Lohnarbeit, ne? Richtig. Also sowas wie Mittagessen, Kochen ist ja auch Arbeit, Care-Arbeit. Aber um die soll es jetzt erstmal explizit nicht gehen, sondern um die Lohnarbeit, richtig?
Ja, genau. Darüber wollen wir heute reden. Aber wir werden dann merken, wir kommen um dieses Thema Care-Arbeit nicht rum. Und bei mir selbst ist es, ja, ich kann mir den Tag oft auch selbst einteilen. Habe ich auch Freiheiten. Auf der anderen Seite aber gibt es auch das Problem, dass schon mal die Grenze verschwimmt zwischen Arbeit und Leben. Und auch das wird uns nachher noch beschäftigen.
Und du bist aber auch teilweise als Journalist im Schichtsystem, oder?
Das stimmt. Und da arbeite ich dann 8 Stunden vom Bildschirm im Büro. Und einerseits finde ich es gut, dass ich dort Kolleginnen und Kollegen treffe, also in so einem sozialen System bin, auch mich irgendwie aufgehoben fühle. Andererseits finde ich es auch ziemlich stressig, 8 Stunden Bildschirmarbeit, ohne mal rausgehen zu können zwischendurch. Und ich merke es abends, ich bin dann platt. Und früher, da habe ich auch in Schichten nur gearbeitet, auch Wechselschichten, früh, mittel, spät. Und das hat mir nicht so gut getan. Und wie ist es bei dir?
Bei mir ist es auch flexibel. Also ich bin zwar festangestellt und nicht frei. Ich habe bis vor kurzem auch sehr lange Vollzeit gearbeitet, jetzt nicht mehr. Meistens arbeite ich im Sender, weil ich da einfach oft die Technik brauche und auch, weil ich zwischendurch, wie du, auch mal Menschen brauche tatsächlich. Das merke ich auch immer wieder zum Quatschen mal für eine kleine Pause. Aber sowas wie zum Beispiel Synapsen vorbereiten, das mache ich auch ganz gerne mal von zu Hause aus. Und da würde ich ganz gerne auch direkt schon mal dazwischen schieben, dass wir beide ja einfach wirklich auch in einer sehr privilegierten Arbeitssituation sind, ne? Also was dieses Einteilen gerade zum Beispiel angeht. Wir können auch eben manchmal uns ins Homeoffice zurückziehen oder mal abends was arbeiten, wenn wir am nächsten Morgen einen Termin haben, den wir privat wahrnehmen müssen oder was auch immer. Das ist doch um einiges anders, als es bei Menschen zum Beispiel ist, die im Supermarkt an der Kasse arbeiten, die immer vor Ort sein müssen oder, weiß ich nicht, im Krankenhaus oder so, ne?
Ja. Kann ich absolut unterschreiben und für mich persönlich nehme ich das tatsächlich auch so wahr. Mhm. Gut übrigens, dass du ÄrztInnen ansprichst. Da hat ja der Marburger Bund, also die Gewerkschaft der Ärztinnen und Ärzte, vor ein paar Wochen Alarm geschlagen, denn danach leisten die ÄrztInnen in den deutschen Kliniken jede Woche Zehntausende unbezahlte Überstunden. Und da ist sogar teilweise von gezielten Manipulationen durch die Arbeitgeber die Rede.
Okay, also ich glaube, Überstunden, da gehen viele noch mit. Das kennen viele, gibt es bei uns auch mal die ein oder andere. Aber das, was du jetzt sagst, klingt doch irgendwie nach einer anderen Dimension, ne? Also auch gerade gezielte Manipulationen. Dann lass doch bitte als erstes mal auf die Rechtslage gucken. Wie sieht's da eigentlich aus? Was ist erlaubt? Wie viel Arbeit darf also sein? Es müssen ja theoretisch mehr als 8 Stunden sein, weil Überstunden sind ja nicht prinzipiell verboten, oder?
Nee, das ist im Arbeitszeitgesetz geregelt. Das regelt auch die maximale Arbeitszeit pro Tag. Der Regelfall ist 8, aber es sind auch 10 Stunden erlaubt. Wichtig ist dabei auch auf die Mindestruhezeit zu schauen. Die beträgt 11 Stunden.
Das heißt, das ist dann die Zeit zwischen den Einsätzen oder Schichten?
Ganz genau. Mhm. Und ich habe darüber gesprochen mit Professor Volker Hart. Er ist Direktor des Zentralinstituts für Arbeitsmedizin und maritime Medizin. Bisschen sperriger Titel und Leiter der Arbeitsmedizin am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf.
Okay, und den hast du aber getroffen, nicht weil wir es gerade von Krankenhäusern hatten, sondern weil er Arbeitsmediziner ist, oder?
Ja, ganz genau. Und er hat mir sogar sein Interview nach seinem eigentlichen Feierabend gegeben. Er hat da extra auf mich gewartet. Fand ich sehr nett von ihm. Und er hat mir erklärt, dass das Arbeitszeitgesetz aktuell auch Ausnahmen erlaubt.
Aktuell ist der Regelfall eine 8-Stunden-Tag-Regelung, die bis zu 10 Stunden ausgeweitet werden kann, aber nur unter besonderen Bedingungen. Beispielsweise, dass nach mehreren Monaten ein Ausgleich erfolgt. Es gibt natürlich einzelne zugelassene Experimentierräume, wo schon jetzt Schichten bis zu 12 Stunden oder um die 12 Stunden möglich sind.
Also zu diesen 12-stündigen Arbeitstagen, da sagt Volker Hart aber auch, da nimmt die Unfallgefahr dann exponentiell zu mit steigender Stundenzahl.
Mhm. Ja, kann man sich vorstellen.
Ja, und also man kann mal festhalten, diese Regelung, diese 12-Stunden-Arbeitstage, die sind tatsächlich mit dem derzeit gültigen Arbeitszeitgesetz schon umsetzbar. Denn es erlaubt auch, die Arbeitszeit auf bis zu 60 Stunden pro Woche über einen längeren Zeitraum auszudehnen. Mhm. Allerdings muss das dann wissenschaftlich begleitet werden, medizinisch begleitet werden. Und der Zeitraum, der muss erstmal begrenzt werden.
Und es braucht für die Arbeitnehmenden wahrscheinlich dann einen entsprechenden Ausgleich, also entsprechend freie Tage, ne?
Ja.
Aber diese überlangen Arbeitszeiten, die sind wahrscheinlich nicht in allen Branchen, Berufszweigen möglich, kann ich mir vorstellen, oder? Wie ist das?
Ja, definitiv nicht. Da muss man dann von Fall zu Fall und von Branche zu Branche genau hingucken. Denn insgesamt ist auch wissenschaftlich Konsens, grundsätzlich sind überlange Arbeitszeiten, wie die dann heißen, sehr problematisch.
Und problematisch, was heißt das? Also nicht rechtlich gesehen, sondern dann körperlich für die Gesundheit?
Ja, absolut körperlich, geistig.
Dann lass uns jetzt mal da genau hinschauen. Welche Erkenntnisse gibt es aus der Arbeitsmedizin zum Einfluss von Überstunden auf die Gesundheit? Wie viele Stunden kann man denn theoretisch arbeiten, bevor es Probleme gibt? Beziehungsweise, während ich das so sage, denke ich, bei so vielen unterschiedlichen Arbeitsbedingungen, die es so in den diversen Berufen gibt, lässt sich das vermutlich gar nicht verallgemeinern, oder?
Tja, richtig. Und es lässt sich tatsächlich nicht einheitlich sagen. Dazu sind die Berufe einfach zu unterschiedlich und auch die Anforderungen. Und dazu hören wir doch jetzt nochmal Volker Hart.
Also man kann sich vielleicht auch schwer vorstellen, dass zum Beispiel jemand, der schwer körperlich arbeitet, anstelle von 8 Stunden dann 12 Stunden schwer körperlich arbeiten soll. Auch das ist sozusagen abhängig von der Tätigkeit. Ist es eine Überwachungstätigkeit, ist es eine körperliche Tätigkeit? Monotone Arbeit beispielsweise, 12 Stunden am Tag, Stichwort Fließband, das ist wiederum auch eine Tätigkeit, die man sich sicherlich schwer vorstellen kann und die dann eben auch mehr zur Erschöpfung führt und gesundheitliche Probleme dann mit sich bringen kann. Akademische Berufe zum Beispiel wiederum arbeiten ja auch öfters als 8 Stunden am Tag, die dann da ganz erfüllt dann auch einer Tätigkeit nachgehen. Also auch da kann dieser Aspekt vielleicht in den Hintergrund treten.
Aber das heißt dann ja, man müsste es wissenschaftlich für alle Berufsgruppen einzeln erheben, was noch gesund ist und wie viel zu viel ist, oder? Also so generell. Gibt es da keine übergeordneten Erkenntnisse?
Also es gibt ganz, ganz viele Studien, auch international, zu ganz verschiedenen Berufen und auch in ganz verschiedenen Zusammenhängen. Ist einfach schwer unter einen Hut zu kriegen, kann man deswegen nicht global verallgemeinern. Trotzdem, einige generelle Aussagen, die lassen sich dann doch machen. Mhm. Und ich habe dazu so eine ganz gute Forschungsauswertung gefunden in einer Stellungnahme der BAUA, kurz BAUA, die Bundesanstalt für Arbeit und Arbeitsmedizin. Mhm. Die ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts und sie untersteht dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, berät das Ministerium und gibt auch eigene Forschung in Auftrag oder führt selbst Forschung durch.
Mhm. Okay, erzähl mal, was steht da drin?
Tja, also die Stellungnahme erstmal, denn die Rahmenbedingungen, die ist vom September 23. Da gab es nämlich einen Antrag im Landtag von Schleswig-Holstein von der FDP zu prüfen, ob man die Arbeitszeit auf bis zu 13 Stunden pro Tag verlängern könnte. Und dann hat die BAUA viele, viele Studien dazu ausgewertet und die Stellungnahme verfasst.
Viele Studien ziehen so eine Grenze so bei 9 oder 10 Stunden. Und sagen, dass in Abhängigkeit eben von der Tätigkeit.
Ja, und wie wir schon gesagt haben, weil die Studien aus unterschiedlichen Branchen und unterschiedlichen Ländern kommen, müssen wir jetzt einfach mal diese Grenze festlegen und bei spätestens 10 Stunden, darauf können die sich so einigen, ist die Grenze dann wirklich definitiv erreicht.
Okay, also doch unter 12. Und was passiert dann bei zu langer Arbeitszeit?
Tja, da kann einiges passieren, sagt Volker Hart.
Also es kommt zu einer psychovegetativen Reaktion. Es kann zu Erschöpfungszuständen kommen. Der Körper schüttet mehr Hormone auf. Es kann auch zu einer Erhöhung des Stresslevels kommen. Es sind also verschiedene Aspekte, wie der Körper auf eben die verlängerte Arbeitszeit reagieren kann. In den Studien fällt insbesondere auf, dass mit zunehmender Dauer der Schicht oder mit zunehmender Tagesarbeitszeitlänge natürlich dann auch kardiovaskuläre Erkrankungen zunehmen können. Es kann der Blutdruck steigen, es kann zu Schlaganfällen kommen, die dann eben mit den entsprechenden Blutdruckerhöhungen verbunden sind. Also insbesondere in diesem Bereich gibt es Studien, die einen Zusammenhang aufzeigen, sodass man insbesondere dann sagt, dass also eben diese Faktoren zunehmen mit Zunahme der Arbeitszeitdauer.
Also ich fasse das nochmal kurz zusammen. Lange Arbeitszeiten von mehr als 40 Stunden pro Woche und vor allem überlange Arbeitszeiten von mehr als 48 Stunden, die sind auf Dauer schlecht für die Gesundheit, aber nochmal abhängig von der Art der Arbeit natürlich.
Ich finde es schon echt wahnsinnig viele gesundheitliche Folgen, die er da gerade genannt hat, ne? Also ich persönlich kenne auch sowas wie Kopfschmerzen nach sehr langem Arbeiten, wenn ich irgendwie 8 Stunden auf den Computer starre. Das ist ja aber natürlich gar nicht annähernd so schwerwiegend wie sowas wie Schlaganfall, was er da gerade genannt hat. Aber ehrlich gesagt, sowas wie Kopfschmerzen 3 Stunden nach dem Arbeiten reicht mir auch schon, ne? Also das.
Tja, absolut. Also er hat bei Weitem noch nicht alles abgedeckt, was da so passieren kann. Aber du hast es auch schon richtig angesprochen. Kurzfristige Folgen, langfristige Folgen und ja, Kopfschmerz, ist natürlich auch ein Warnsignal des Körpers, wenn sich das häuft. Und das wird auch ganz oft genannt als kurzfristige Folge. Dazu natürlich auch Muskel- und Skelettschmerzen, kennt auch jeder. Mhm. Die eine Person sitzt krumm am Schreibtisch, die andere Person muss
macht sich auf, krumm auf dem Bauch.
Ganz genau. Mhm. Und man kann vielleicht insgesamt sagen, reduziertes Wohlbefinden, das muss dann nicht immer gleich Krankheit bedeuten, aber es heißt ja auch nicht Gesundheit. Und das kann natürlich auch zu krankheitsbedingten Ausfällen dann in der Folge führen.
Ja, und das wäre eher kurzfristig. Und was dann langfristig noch?
Ja, also ich greife nur mal ein paar wenige raus. Diabetes, Stoffwechselerkrankungen, erhöhte Blutfette und auch erhöhtes Krebsrisiko können resultieren. Muskel-Skeletterkrankungen, also nicht nur die kurzfristig, mir tut was weh, sondern es gibt langfristige Folgen. Und es gibt auch negative Auswirkungen auf den Schlaf und dass man dann tagsüber auch mehr müde ist, weniger wach. Vigilanz heißt da.
Das ist sowas wie Aufmerksamkeit ist verringert oder sowas die Reaktionsfähigkeit, ne?
Absolut. Und können wir uns ja verschiedene Folgen vorstellen, dass du auf der Arbeit Sachen nicht so wahrnimmst, die dich dann mehr stressen. Aber natürlich kann das auch im Straßenverkehr passieren. Und
auf der Rückfahrt, ne? Ja, da dachte ich auch gerade.
Und dann kann es schlimme Folgen haben.
Ja. Woran ich bei sowas wie Arbeitsüberlastung auch direkt denke, ist zum Beispiel Burnout oder psychische Erkrankungen.
Tja, absolut. Wobei psychische Erkrankungen und Verhaltensstörungen und auch die Burnout-Symptomatik ja sehr häufig auftreten. Das kann man dann nicht immer monokausal so eindeutig auf die Arbeitsdauer zurückführen. Gibt häufig da mehrere Ursachen. Kommt auch auf die Art der Arbeit an, auf die Branche. Und es gibt tatsächlich auch Jobs, wo das häufiger gesehen wird. Jobs mit sogenannter dialogisch-interaktiver Arbeit, so heißt das. Beispiel Erzieher, Erzieherinnen, LehrerInnen oder auch medizinisches Personal.
Also Leute, die viel kommunizieren im Job, oder?
Ganz genau. Und die sich halt auch immer auf ein Gegenüber einstellen müssen, auch da emotional immer reagieren müssen. Das ist natürlich auch eine stressige Situation. Aber nicht nur durch dieses, sondern natürlich auch, wenn dann die Arbeitszeiten auch noch überlang sind, dann summiert sich das noch. Und da sehen wir dann ganz klar physische, aber auch psychische Erschöpfungszustände.
Okay, das sind die Langzeitfolgen, die du jetzt genannt hast. Ist auch irgendwie logisch, aber ich finde es schon erschreckend viel. Aber wie sieht es denn mit sowas aus wie, ich nenne es mal so unmittelbare Gefahren, also während der langen Arbeitszeit? Also Fehler zum Beispiel, was du gesagt hast, weil ich mich nicht mehr konzentrieren kann, Unfälle passieren, weil ich eben nach 9 Stunden nicht mehr so richtig gut wie sonst reagiere.
Ja, absolutes Thema. Das Unfallrisiko, das steigt nämlich nach der 8. Arbeitsstunde schon exponentiell an, also nicht mehr linear. Kennst du es ja noch aus Matheunterricht, hoch 2. Also Arbeitstage von mehr als 10 Stunden, die müssen dann schon als hochriskant eingestuft werden. Und nach einer Arbeitszeit von 12 Stunden ist die Unfallrate im Vergleich zu einer Zeit von 8 Stunden schon um das Zweifache erhöht. Und wenn dann auch noch die Arbeitsbelastung hoch ist und hohe Konzentration gefordert ist, dann sind die Effekte von so langen Arbeitszeiten noch stärker. Beispiel sind zum Beispiel Jobs im Straßenverkehr, also Fahrer, Busfahrer, Taxifahrer.
Ja.
Oder auch bei medizinischem Personal, da kann es dann relativ schnell lebensbedrohlich werden, denn sehr lange Arbeitszeiten bedeuten hier häufig Medikations- und Behandlungsfehler.
Also nicht nur die Gefahr für den Arbeitnehmenden, sondern eben auch für PatientInnen. Okay, du hast gerade schon sowas wie Freizeit angedeutet, also Ausgleich, wenn die Arbeit vorbei ist. Was ist dann? Was bleibt vom Tag übrig? Da würde ich ganz gerne auch nochmal hingucken. Das wird doch durch den mehr oder weniger großen Erschöpfungszustand nach der Arbeit dann auch beeinflusst.
Also ein ganz wichtiger Punkt, das habe ich auch von Volker Hart gelernt und der ist vielleicht noch wichtiger als die eigentliche Arbeitszeit. Das ist die Zeit, die danach kommt. Die Menschen, die werden bei überlanger Arbeitszeit inaktiver in ihrer freien Zeit. Und daraus resultiert dann wieder ein insgesamt nachteiliges Gesundheitsverhalten. Also Bewegungsmangel, Inaktivität, erhöhter Konsum von Alkohol, von Tabak.
Also sowas wie auch, ich bin zu erschöpft von der Arbeit, um zum Sport zu laufen noch, ne?
Ganz genau. Mhm. Und hier sind wir schon bei dem beliebten Schlagwort unserer Tage, nämlich der berühmten Work-Life-Balance.
Okay, alles klar.
Wenn also zum einen die Work-Life-Balance dadurch auseinandergerät, man kann sich nicht mehr um die Familie kümmern, nicht mehr um die Kinder kümmern, oder man hat halt auch eine verkürzte Ruhezeit, was dann zu Schlafstörungen führen kann oder zum Beispiel zu dem Gefühl des Burnouts.
Ja, und hier nochmal zur Work-Life-Balance. Das ist kein Lifestyle-Begriff oder irgendwie hat was mit Urlaub zu tun, sondern das ist einfach ein feststehender, auch wissenschaftlicher Begriff, der beschreibt, wie das Verhältnis Arbeitszeit und Freizeit ist. Und die Ruhezeit 11 Stunden laut Gesetz.
Okay, 11 Stunden immer mindestens. Also jetzt nach allem, was du gesagt hast, würde es mich wundern, wenn es nicht da jetzt auch noch Ausnahmen gäbe.
Ja, es gibt natürlich Ausnahmen. Die bekanntesten Krankenhäuser und Landwirtschaft, da sind es tatsächlich nur 10 Stunden. Volker Hart sagt, diese Ruhezeiten, die sind der Kern des Zusammenhangs zwischen Arbeit und Gesundheit. Und genau das ist auch das Problem. Oft ist nämlich so eine klare Trennung dann auch heutzutage nicht mehr so einfach. Ich nenne jetzt mal ein ganz plumpes Beispiel. So ein Fließband voller Einzelteile oder ein LKW auf der Baustelle mit Sand, der kann dich eigentlich jetzt nicht nach Hause verfolgen. Vielleicht im Traum oder in Gedanken, aber nicht wirklich materiell. Mhm. Aber eine E-Mail und ein Anruf kann das sehr wohl. Und wir sprechen hier von Technostress.
Ja, das kennen wahrscheinlich die meisten, die irgendwie so einen Bürojob haben, am Schreibtisch arbeiten. Ständig pingt irgendwo was auf, ne? Also ich kenne das auch. Die Nachrichten kommen rein, die Konzentration wird ständig unterbrochen. Oder auch sowas wie abends, vergessenes Handy auszumachen, kommt nochmal eine Arbeitsmail, die irgendwie dann auf dem Bildschirm erscheint. Das, ja, es ist einfach ständig was da, was irgendwie auch in der Freizeit noch aufpingt.
Tja, genau, dieser Technostress, den gibt's natürlich auch auf der Arbeit, aber er hat einen sehr langen Arm und er ist immer da, wo wir auch sind.
Ja, Technostress geht eben in diese Dimension auch des entgrenzten Arbeitens. Wir sind ständig erreichbar, wir haben damit sozusagen eine viel schlechtere Planbarkeit des Privatlebens. Gleichzeitig eine Informationsflut, sitzen dann noch im Homeoffice und erleben, dass die Kolleginnen und Kollegen so gar nicht mehr in Präsenz mit uns zusammenarbeiten, sondern wir haben virtuelle Teams, mit denen wir dann in Kontakt stehen. Das sind Faktoren, die zusätzlich belasten können, denn durch diese Form der Zusammenarbeit fehlen halt diese klassischen Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit. Und auch die Mobiltelefone zum Beispiel sind da ein Bestandteil. Man ist ständig erreichbar, man bekommt vielleicht nach Arbeitsende, offiziellen Arbeitsende, noch eine Nachricht aus dem Büro.
Ja, und wenn dadurch eben die Ruhezeit angeknabbert wird, dann ist das eigentlich schädlich auf Dauer, denn wir können uns nicht mehr richtig erholen, wir können nicht abschalten.
Man nimmt sich dann doch dieser Nachricht an, man öffnet sie und man ist im Prinzip dann schon wieder mitten im Arbeitsleben. Und diese Ruhephasen, die dann nicht nur bedeuten, dass man schlafen kann, sondern dass man auch mental abschalten kann, diese Ruhephasen werden dadurch unterbrochen und das ist insbesondere insgesamt nicht gesundheitsförderlich.
Der Gedanke ist ja aber schon verlockend. Ich kenne das auch persönlich total gut. Also ich unterbreche jetzt mal kurz abends noch meine Ruhezeit und lese noch mal 2 Minuten eine Mail und antworte kurz. Dann habe ich dann am nächsten Tag ein bisschen weniger Stress vermeintlich und die paar Minuten hänge ich dann einfach hinten dran an meiner Ruhezeit.
Ja, das geht manchmal zeitlich erstens nicht und auf der anderen Seite, das reicht auch gar nicht, sie eins zu eins anzuhängen und das ist ein ganz wichtiger Punkt bei der Ruhezeit.
Okay, warum reicht das nicht? Weil ich häng's ja theoretisch hinten dran, das, was ich gearbeitet habe zwischendurch.
Tja, die angehängte Ruhezeit, die muss nämlich länger sein als die ausgefallene, denn genauso wie, da sind wir wieder beim exponentiell, denn das steigt auch wieder exponentiell an. Übrigens, auch wenn keine Nachricht von der Arbeit kommt, aber eine kommen könnte. Also wenn man wartet und sei es nur nebenbei, ob was kommt, auch das stresst. Kennst du wahrscheinlich auch. Mhm. Und eine halbe Stunde auf eine Mail warten, die ich dann in 10 Minuten bearbeiten kann, wenn sie denn mal kommt, das bedeutet streng genommen 40 Minuten Ruhezeitunterbrechung.
Okay, ja, kenne ich tatsächlich. Also wenn ich nachmittags noch einen Beitrag abnehmen soll, der dann irgendwann nachmittags kommen soll. Dann habe ich auch das Handy laut auf dem Spielplatz, damit ich das nicht verpasse. Bin dann auch noch auf Abruf und ja, auch in der Zeit natürlich nicht ganz raus aus dem Sender. Ne?
Ja, psychologisches Abschalten von der Arbeit gelingt erst dann, wenn nicht mehr an die Arbeit gedacht wird und auch keine unerwarteten Störungen mehr kommen durch, das ist jetzt ein sperriges Wort, durch arbeitsassoziierte Anforderungen, wie es heißt. Und ja, ansonsten ist die Erholung beeinträchtigt. Und wir reden ja in diesem Zusammenhang viel über die Work-Life-Balance, aber hast du auch schon mal was über Work-Life-Blending gehört?
Den Begriff habe ich ehrlich gesagt noch nicht gehört. Blending kann ich mir vorstellen, so von Farben überblenden oder aus dem Tonschnitt kenne ich das auch. Also dann, keine Ahnung, auf die Arbeitswelt angewandt vielleicht sowas wie, alles hängt miteinander zusammen, Freizeit, Arbeit.
Tja, genau, du hast ja schon gesagt, das mit den Farben trifft es vielleicht ganz gut. Die Farbe Arbeit und die Farbe Leben, die sollen ineinander überlaufen, so könnte man es vielleicht sagen. Das soll tatsächlich überblendet werden und es gibt so ein paar Autoren, die über Arbeit nachdenken, die kommen so aus dem Umfeld der New Work Diskussionen, also wo es um Digitalisierung geht, um noch mehr Flexibilisierung. Und da gibt es so einen Aufsatz, den ich gefunden habe. Und da heißt es, will ich mal kurz vorlesen, Work-Life-Blending ist ein modernes Konzept der Arbeitsorganisation, das darauf abzielt, die Trennung zwischen beruflichen und privaten Aktivitäten aufzuheben.
Okay, stelle ich mir jetzt gerade vor, so ein Meeting am Billardtisch oder sowas.
Ja,
ist bestimmt für viele auch attraktiv, aber vielleicht jetzt auch nicht ganz gesund, oder?
Ja, nehmen wir mal noch die andere Seite. Du sitzt zu Hause und da findet eher das Meeting statt. Das kommt dann zu dir nach Hause und ja, kann für viele natürlich so ein bisschen sich smart anfühlen. Ist ja nicht wirklich Arbeit, ich sitze da zu Hause im Sessel. Aber wie du schon sagst, es widerspricht total dem, was Volker Hart uns gerade gesagt hat und der ja gerade davor gewarnt hat, vor dieser Entgrenzung der Sphären.
Je länger ich auch drüber nachdenke, ehrlich gesagt, klingt das dann auch nicht mehr nach Work-Life-Blending, sondern irgendwie auch nur noch nach Work, ne?
Tja, es gibt ja faktisch keinen Feierabend mehr.
Ja.
Ich möchte noch eine andere Form von Arbeitsaufteilung ansprechen, nämlich eine, die über den Tag verteilt wird.
Oder dass man bei fraktionierter Arbeit, also wenn man die Arbeit zum Beispiel morgens anfängt, dann unterbricht und nachmittags, abends weiterführt, dass eben dadurch wirklich eine zusammenhängende Ruhezeit gar nicht erst möglich ist. Das sind so die Gefahren oder die Limitationen, die dabei bestehen.
Das wiederum, lieber Patrick, klingt nach dem, was du vorhin über deinen Arbeitstag so erzählt hast.
Tja, er spricht hauptsächlich ein Phänomen an, das kennen wir bisher aus südeuropäischen Ländern, wo es im Sommer mittags sehr, sehr heiß ist. Und da kennen wir es aus der Landwirtschaft. Ganz klassisch. Dort wird der Arbeitstag halt fraktioniert, in zwei Teile geteilt, mittendrin eine lange Pause und dann geht es eben weiter bis in den Abend rein.
Das ist ja auch etwas, worüber hier in Deutschland jetzt auch schon ab und zu mal geredet wird. Also letzten Sommer weiß ich das noch, dank Klimawandel, dass wir womöglich in den Sommermonaten irgendwann auch hier sowas wie eine Siesta brauchen mittags.
Ja, vielleicht, aber es würde den Stress erhöhen, der eben genau darin besteht, Arbeit und Leben irgendwie zu managen.
Insgesamt darf man natürlich nicht vergessen, dann hieße das ja zweimal von und zur Arbeit fahren. Auch da wäre dann eine Verdopplung der Wegstrecke des täglichen Arbeitsweges zu beachten. Und auf der anderen Seite wäre es dann eben auch eine verringerte Planbarkeit des Privatlebens, weil natürlich alle anderen Strukturen sich hier, zumindest in Deutschland, klassischerweise eben um einen 8-Stunden-Tag herum organisieren. Und denken Sie an Schulen, denken Sie an Kindergärten etc. Das wäre natürlich allein auch schon aus dieser Sicht schwer planbar. Und die eingeschränkte Planbarkeit der Arbeit und des Privatlebens sind eigentlich einer der größten Stressoren, die dann eben die Lebensqualität deutlich einschränken.
An sowas denkt man im ersten Moment gar nicht, wenn es um Klimawandel geht, ne? Was dann noch alles so an Konsequenzen auf uns zukommen kann.
Ja.
Okay, aber zusammenfassend können wir erstmal festhalten, ab einer bestimmten Stundenanzahl wird es je nach Arbeitsgebiet gefährlich, kann es gefährlich werden, sowohl während der Arbeitszeit als auch was die Langzeitfolgen angeht. Und Pausen, arbeitsfreie Zeit sind extrem wichtig. Allerdings, zur Arbeit gehört ja mehr als nur die reine Stundenzahl, die wir mit Arbeit verbringen. Da spielen ja noch einige Faktoren mehr mit rein. Also alles, was ich mal so als Arbeitsumgebung bezeichnen würde.
Ja, und da haben wir auch wieder verschiedene Aspekte. Zum Beispiel, wie hoch sind eigentlich so die Stressspitzen? Wie oft gibt's die? Gibt's ausreichend Phasen, die weniger intensiv sind? Gibt's genug Pausen? Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, denn Arbeitspausen, die auch wirklich Pausen sind, die sind ganz wichtig.
Pausen, das wissen vermutlich oder leben vermutlich auch die meisten Menschen. Bei 8 Stunden Arbeit sind 30 Minuten Pause gesetzlich vorgeschrieben.
Genau, und wenn das dann mehr Arbeitsstunden sind, dann kommen da nochmal 15 Minuten drauf. Aber zum anderen ist ja auch die Frage, gibt's auch kleine Pausen, Mikropausen, in denen man sich mal neu sortieren kann, in denen man mal so durchpusten kann.
Quatschen auf dem Flur mal kurz oder diese berühmten Raucherpausen.
Ja, ganz genau. Und dann kommen wir zur nächsten Frage. Wie ist eigentlich die Arbeitsumgebung? Gibt es da Hintergrundstress oder wie groß ist der? Ist es laut? Ist es Großraum? Habe ich optische Ablenkung? Laufen permanente Menschen durchs Büro? Oder andererseits, habe ich einen Job mit vielen Sozialkontakten? Erzieher, Lehrerinnen, Medizinpersonal, Verkauf, Bank, also Dienstleistung. Und das kann ja auch je nach Interaktionsform sehr stressen. Und wie ist die Kommunikation zu den Vorgesetzten, zu den Chefs? Wie viel Wertschätzung gibt's? Muss ich Angst haben um meinen Job? Stehe ich unter Leistungsdruck oder unter Erfolgsdruck oder unter Zeitdruck? Oder anderer Punkt, gibt mir die Geschäftsführung eigentlich mal Rückendeckung, wenn es Probleme gibt mit Kunden? Und dann natürlich dann das Verhältnis untereinander, die Belegschaft. Wie ist denn das zwischenmenschliche Klima so? Ist es kollegial? Ist mehr Konkurrenz da? Werde ich vielleicht sogar gemobbt? Das sind alles Faktoren, die entscheiden natürlich auch mit für die Gesundheit. Und die hängen jetzt nicht unbedingt mit der Tätigkeit direkt zusammen.
Und dann ist da ja noch der Elefant im Raum, das große Thema unserer Zeit, der Stress.
Tja, kann man ja eine ganze Folge zu machen. Haben wir auch. Haben wir auch getan. Genau. Deswegen müssen wir da hier nicht so ganz tief einsteigen.
Genau. Stress lass nach heißt die. Die findet ihr in der ARD Audiothek oder überall sonst, wo ihr so Podcasts hört.
So ganz kurz möchte ich es doch gern ansprechen. Fand ich sehr spannend. Unser klassisches Stresssystem, das ist ja uralt und das kommt ja noch aus der Zeit von Lebensgefahr, von Kampf und Jagd. Und trotzdem wird es ja heute immer noch dann aktiv, wenn konkrete Leistungen gefordert sind. Dann geht unser Körper direkt in den Steinzeitmodus. Nicht überlebenswichtige Bereiche, die werden runtergeregelt und Atmung, Kreislauf, Muskelspannung werden hochgefahren und Cortisol, der Stressbotenstoff, steigt messbar an. Und das Problem ist aber dabei, in vielen Jobs und allerdings auch im normalen Alltag, muss man sagen, gibt es immer wieder und immer mehr solche Stresssituationen, aus denen man dann irgendwie gar nicht mehr so rauskommt. Im Englischen spricht man von inescapable Stress.
Also die Stressreaktion, die bleibt ständig angeschaltet und man kann sie gar nicht mehr runterregulieren.
Ja, entweder so ein Zustand von Dauerstress oder vollkommene Erschöpfung des Stresssystems. Und das hat gesundheitliche Folgen natürlich für die Psyche und für den Körper.
Und bei Stress sind wir dann ja auch direkt bei den Arbeitsabläufen. Also dass sowas wie Mobbing auf der Arbeit auch natürlich ständigen Stress auslösen kann, das würde ich jetzt an dieser Stelle mal außen vor lassen. Ich finde, das ist nochmal ein extra Thema. Aber wie können denn Arbeitsabläufe Stress verursachen? Oder besser vielleicht andersrum, wie kann denn Stress durch Arbeitsabläufe vermieden werden?
Aus der Sicht der Hirnforschung, da besteht die optimale Art von Stress darin, sich auf eine klar definierte und auch beherrschbare Aufgabe zu konzentrieren. Und dann ist Stress auch nichts Schlechtes eigentlich. Und viele moderne Arbeitsplätze, aber die lassen genau das nicht mehr zu. Viele von uns sind einfach in einem Arbeitsumfeld, in dem mehrere Abläufe immer parallel laufen, die gleichzeitig bearbeitet und beobachtet werden müssen. Und dazu gibt es auch zwei so bekannte Begriffe, Verdichtung und Fragmentierung.
Ja, würde ich sagen, kenne ich auch beides. Also Verdichtung, wir müssen immer mehr Aufgaben übernehmen, vieles gleichzeitig oder parallel machen. Auch wenn es nur noch mal so eine ganz kleine Aufgabe dazu ist, ist es ja aber trotzdem mehr. Und Fragmentierung, wir müssen unsere Tätigkeit immer wieder unterbrechen, weil eben irgendwo eine Mail noch mal schnell beantwortet werden muss oder so. Und ich finde das nervig, aber ist es auch ungesund?
Tja, es gibt ja noch ein zweites Stresssystem und das ist ebenfalls uralt und das heißt das sogenannte Unruhe-Stresssystem, ein Reiz- und Gefahrensuchsystem. Also ich beobachte permanent meine Umgebung, kommt der Tiger oder kommt er nicht? Und so eine unspezifische Wachsamkeit, die war natürlich in frühen Zeiten auch notwendig. Heute brauchen wir das eigentlich nicht mehr, aber in der modernen Arbeitswelt ist genau das wieder zurück und das macht halt auch nochmal Zusatzstress.
Heute wäre der moderne Tiger die Mail, auf die ich dann vielleicht doch noch warte, die noch kommen könnte, weil heute Abend noch irgendwas gemacht werden muss, ne?
Ja, würde ich sagen. Also es gibt so viele Reize, so viele Infos und so viele Impulse, denen wir ausgesetzt sind und jeden davon kontrolliert halt dieses flache Stresssystem und wir müssen eigentlich ständig auf dem Sprung sein. Und das bedeutet, es wird dann nämlich wieder schwieriger, sich auf eine konkrete Aufgabe zu konzentrieren. Mhm. Und manche Hirnforscher sprechen sogar von Multitasking als ADHS-Trainingslager.
Okay, das klingt nicht so gut, obwohl Multitasking ja eigentlich immer als hilfreiche Fähigkeit gilt, ne? Also Menschen, die multitasken können, wären eher positiv angesehen, aber vielleicht doch für unsere Gesundheit gar nicht so wahnsinnig sinnvoll. Wir haben jetzt bisher ausschließlich über Lohnarbeit und den Einfluss auf die Gesundheit gesprochen, aber das ist ja nicht alles, was am Tag an Arbeit auf uns wartet. Denn es gibt auch noch die sogenannte zweite Schicht, die unbezahlte Care-Arbeit nämlich. Also alles rund um Haushalt, Einkaufen, Kochen, Kinderbetreuung, Pflege von Personen im Umfeld, aber auch so Dinge wie Ehrenämter, Reparaturen und.
Tja, und da gibt es Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Die aktuellsten, die ich gefunden habe, waren von 2022. Pro Woche verbringen Frauen 30 Stunden mit unbezahlter Arbeit, Männer 21. Mhm. Das heißt, Frauen arbeiten hier 9 Stunden mehr.
Ja, das ist der sogenannte Gender Care Gap, also der Unterschied in der Zeit, die Frauen und Männer eben mit Care-Arbeit verbringen.
Tja, und der lag damit bei 44,3%. Und das ist aber immerhin schon mal ein Fortschritt, denn 10 Jahre vorher, da lag der Gender Care Gap bei über 52%.
Okay, warum das so ist, das ist nochmal ein anderes Thema. Und wir wollen ja auch gar nichts gegeneinander aufwiegen. Aber wenn es um sowas wie Vereinbarkeit von Lohnarbeit und Privatleben oder Care-Arbeit geht, dann muss man ja auch sehen, dass es gleichzeitig auch immer mehr Teilzeitmodelle und flexible Arbeitszeitmodelle gibt, oder?
Ja, richtig. Und wir haben ja von Volker Hart jetzt dazu auch gehört, wie wichtig und wünschenswert maßgeschneiderte, individuelle Arbeitszeitmodelle sind. Gerade für die Vereinbarkeit, wenn im Privatleben weitere Arbeit wartet. Man muss dann so ein bisschen hinschauen. Bei der flexiblen Arbeitszeit, da wird noch unterschieden zwischen arbeitgeberorientierter Flexibilität und arbeitnehmerorientierter Flexibilität.
Okay, dann lass uns mal mit der arbeitgeberorientierten Flexibilität anfangen, bitte.
Tja, dabei reduziert sich natürlich die Planungssicherheit und auch die Vorhersehbarkeit von Arbeitszeiten für die Beschäftigten. Viele arbeiten auf Abruf oder auf Zuruf. Ungeplante Überstunden sind die Regel. Ein Beispiel sind tatsächlich migrantische Personen in der Pflege. Es gibt da teilweise Modelle, da wohnen die dann sogar am Arbeitsplatz und werden dann bei Bedarf aktiviert. Und das ist eine ganz klassische Situation aus dem Bereich der Dienstboten. Das kennen wir gar nicht mehr. Da muss man sich schon englische Serien anschauen, wie Downton Abbey oder den Film halt, was vom Tage übrig blieb, um das nachzuvollziehen.
Ja, man sieht es heutzutage nicht mehr so, aber es gibt es, ne?
Ja, und diese arbeitgeberorientierte Flexibilität, die ist halt dann tatsächlich auch oft verbunden mit schlechterer Gesundheit. Und mit geringerer Zufriedenheit mit der Work-Life-Balance auf Seiten der Beschäftigten.
Und im Gegensatz dazu arbeitnehmerorientierte Flexibilität?
Tja, also die geht einher mit deutlich besserer Gesundheit und auch mit höherer Zufriedenheit der Arbeitnehmenden. Aber sie erfordert halt einen eigenverantwortlichen Umgang auch mit dieser Flexibilität. Und das ist auch so eine kleine Falle, denn dadurch kann auch nochmal sogar die freiwillige Entgrenzung von Arbeit und Privatleben gefördert werden, was dann natürlich wieder negativ für die Gesundheit ist. Und insgesamt betont aber Arbeitsmediziner Volker Hart, wie wichtig die Mitsprache der Beschäftigten bei diesen flexiblen Arbeitszeiten ist.
Insbesondere stelle ich mir aber auch gerade jetzt unter Einbeziehung der neuen Möglichkeiten wie künstlicher Intelligenz, neuer Arbeitszeiten, die jetzt vielleicht möglich sind, auch aufgrund dieser Pläne der Koalition, dass dann eben auch ganz neue Arbeitszeitmodelle einmal angedacht werden und dann auch ausprobiert werden. Und da kommt es dann eben darauf an, dass die Arbeitgebenden dann natürlich die Beschäftigten mit einbeziehen, dass die Beschäftigten eine hohe Verlässlichkeit in diesen neuen Dienstplänen haben und dann auch entsprechend dort ihren Lebensmittelpunkt drumherum bauen können.
Besonders wenn zu Hause Arbeit getan werden muss, die irgendwie mit Menschen zu tun hat, die nicht so richtig gut warten können. Also Kinder abholen oder bekochen zum Beispiel.
Tja, ganz genau. Wer zum Beispiel nach Hause hetzen muss, damit ein Grundschulkind nicht vor der verschlossenen Tür steht, der hat eben den klassischen Übergangsstress, der so typisch ist für den Zusammenhang von Arbeitszeit und Ruhezeit. Und den wir vielleicht ganz einfach verringern können.
Da können ja vielleicht flexible Arbeitszeitmodelle dazu beitragen, dass Kinder, sage ich mal, entspannter zur Schule gebracht werden oder wenn sie aus der Schule wieder zurückkommen, dass dann wenigstens ein Elternteil dann da ist. Also ich glaube, auch da sind flexible Arbeitszeitmodelle von Vorteil. Die Zunahme oder deutliche Zunahme auch der Teilzeitarbeitsquote ist ja ein Hinweis darauf, dass auch hier mehr und mehr die jüngeren Menschen dann eher einen Teilzeitjob in Anspruch nehmen oder sogar aus der Elternzeit heraus in einen Teilzeitjob gehen, um eben genau das zu garantieren, dass die Kinder eben nicht alleine zu Hause sind. Und auch da können neue flexible Arbeitszeitmodelle durchaus auch eine Hilfestellung geben.
Wie ist das da mit Homeoffice? Das könnte ich mir vorstellen, könnte ja auch eine Möglichkeit sein. Allerdings verwischt da ja dann auch so die Schwelle leichter zwischen Lohn und Care-Arbeit, weil man diesen Übergang nicht hat, also Arbeitsweg wegfällt. Der ist mir persönlich zum Beispiel immer total wichtig, um irgendwie abzuschalten und von der Arbeit wegzukommen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, absolut. Ist natürlich ein Problem. Und dazu kommt noch, im Homeoffice werden viele unbezahlte Überstunden geleistet, oft sogar unerkannte Überstunden. Und der Hintergrund ist natürlich das Gefühl, dass man es im Homeoffice besonders gut machen möchte, damit der Arbeitgeber eben nicht denkt, man wäscht nur Socken nebenher.
Okay, wir halten jetzt mal fest, es gibt verschiedene Modelle der Flexibilisierung. Ein Modell gibt es ja aber, das wurde in den vergangenen Monaten immer wieder viel diskutiert und auch in einigen anderen Ländern beziehungsweise auch in einzelnen Unternehmen bereits ausprobiert, nämlich die 4-Tage-Woche. In Deutschland gab es dazu auch einen Versuch, den hast du dir bestimmt auch angeschaut, oder?
Genau, teilgenommen haben hier 45 Unternehmen aus verschiedenen Branchen mit Angestellten von weniger als 9 bis zu mehr als 250. Start war im Frühjahr 2024. Das Ganze hat 6 Monate gedauert. Einige haben ein bisschen später angefangen, dafür ging es dann länger. Und das wurde begleitet wissenschaftlich von einem Team der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Münster.
Aber wenn wir über die 4-Tage-Woche sprechen, dann ist ja immer nicht ganz genau geklärt, wovon wir da eigentlich genau sprechen. Also werden die in etwa 40 Stunden, die wir normalerweise arbeiten, auf 4 Tage gedrängt, sodass ein Arbeitstag dann etwa 10 Stunden hat? Das gibt es ja auch. Oder geht man dann davon aus, dass die Arbeitnehmenden in 4 Tagen so viel produktiver sind, dass ein Tag, also 10 Stunden dann insgesamt einfach wegfallen in der Woche? Wie war das in dem Versuch? Wie war das da eingeteilt?
Also das Motto, unter dem alles stand, das kam ja von einer Firma aus der Privatwirtschaft, Intrapreneur heißt die, und das hieß 180-100 und das hieß eben 100% Lohn, 80% Arbeitszeit, 100% Produktivität. Und so ganz hat das nicht hingehauen. Manche Firmen haben die Wochenarbeitszeit dann um 20% reduziert, andere ein bisschen weniger. Aber insgesamt bleibt es natürlich dabei, man muss die Prozesse dann irgendwie effizienter machen, damit unterm Strich dann die Produktivität gleich bleibt.
Ja, Prozesse effizienter machen. Wir haben ja aber vorhin schon gesagt, dass sich die Arbeit in vielen Bereichen in den vergangenen Jahren sowieso schon sehr verdichtet hat. Geht es denn jetzt hierbei nochmal um komplette Arbeitsabläufe oder wie kann man sich das vorstellen, Prozesse effizienter machen?
Also bei dem Versuch wurden tatsächlich einige neue Instrumente eingeführt, zum Beispiel Meetings wurden verkürzt und auch noch ein paar andere Sachen. Es wurde vor allem wissenschaftlich, habe ich ja schon gesagt, begleitet und einer der beteiligten Wissenschaftler dabei ist Matthias Sinnemann von der Uni Münster und er hat mir so ein bisschen was erzählt auch zu sogenannten Fokuszeiten, die da eingeführt wurden.
Okay, das musst du nochmal erklären. Fokuszeiten.
Ja, also Zeiten, in denen einfach alles ausgeblendet wird, was vom Fokus auf die Arbeit ablenkt.
Dass teilweise PC-Programme oder Smartphone-Programme installiert wurden, die dann dafür gesorgt haben, dass keine Push-Benachrichtigungen, dass keine spontanen Videocalls reinkamen. Manche Organisationen haben auch Noise-Canceling-Kopfhörer, also Kopfhörer, die wirklich die Umgebungsgeräusche ausblenden, eingeführt, um den Fokus der Mitarbeitenden zu verbessern und so womöglich den Stress zu reduzieren.
Also abgesehen von den Noise-Canceling-Kopfhörern klingt das ehrlich gesagt herrlich für mich.
Tja, und dann wurde ja untersucht, was die Vier-Tage-Woche mit den Beschäftigten macht. Was mit der Gesundheit, was mit dem Wohlbefinden.
Okay, erzähl mal bitte, wie das untersucht wurde. Durch Befragungen könnte ich mir vorstellen?
Ja, auch, aber nicht nur. Es wurden empirische Daten erhoben. Die Beschäftigten, die wurden überwacht mit Fitness-Trackern und es wurde auch nach Stressmarkern gesucht, nämlich in den Haaren und zwar nach Cortisol. Das kann man dort nämlich ziemlich gut über einen längeren Zeitraum nachweisen. Dann gab es Fragebögen, das zählt auch noch zur empirischen Forschung, wo dann Angaben zum persönlichen Wohlbefinden und zu den Tätigkeiten gemacht wurden. Mhm. Und dann gab es noch persönliche Interviews, also die ergeben dann sogenannte qualitative Daten und die wurden dann benutzt, um zu gucken, ob sich die dann mit den Ergebnissen der empirischen Daten auch decken. Es wurde auch eine Kontrollgruppe gebildet von Personen, die nicht an diesem Versuch teilgenommen hatten.
Und du hast gerade gesagt, Fitness-Tracker, diese Armbänder wahrscheinlich, die man so kennt vom Sport, das haben die dann wahrscheinlich nicht nur bei der Arbeit getragen, sondern den ganzen Tag oder wie war das?
Tja, genau, also diese gängigen Fitnessuhren, die haben sie benutzt, die auch so viele Menschen haben zum Selbstüberwachen.
Da haben wir observiert, inwiefern sich die Einführung der Vier-Tage-Woche auf den Schlaf, auf die sportliche Aktivität, aber auch das Stresslevel auswirkt.
Tja, und die Daten, die mit den Uhren da aufgezeichnet wurden, die haben sie dann ausgewertet.
Okay, jetzt bin ich gespannt. Gab es Veränderungen? Also bestimmt. Welche gab es? Erzähl mal.
Ja, es wurden tatsächlich in allen Bereichen Veränderungen festgestellt im Vergleich zur Kontrollgruppe, die nicht 4-Tage-Woche gearbeitet hat, zum Beispiel beim Stressniveau.
Und mit Hinblick auf das Stressniveau kann man auch sagen, dass das objektive Stressniveau anhand der Fitness-Tracker-Daten auch reduziert wurde. Auf die Woche gerechnet kamen wir bei so circa 90 Minuten weniger höhere Stressphasen innerhalb einer Woche.
Da haben die über den Tracker wahrscheinlich die Pulsfrequenz ermittelt?
Ganz genau. Also man hat erstmal den Ruhepuls der jeweiligen Testperson vorher ermittelt und erhöhter Puls im Vergleich dazu wurde dann immer als Hinweis auf Stress gedeutet.
Okay, und was kam noch raus? Erzähl mal, welche anderen Ergebnisse gab es?
Ja, es gab auf jeden Fall mehr Schlaf.
Also grundsätzlich konnten wir schon zeigen, dass die Schlafdauer sich signifikant erhöht hat. Das heißt, hier haben Menschen im Durchschnitt 38 Minuten circa pro Woche länger geschlafen.
Tja, fast 40 Minuten klingt jetzt nicht so rasend viel, aber Schlaf bekommen wir ja sowieso fast alle zu wenig. Von daher ist das schon mal ein Fortschritt.
Und abgesehen von mehr Schlaf, was haben die Leute sonst noch so gemacht mit der freien Zeit oder mit der umverteilten Zeit, nenne ich das mal?
Da gab es zum Beispiel beim Sport auch einen messbaren Zuwachs und hier haben die 4 Tage Menschen im Schnitt 25 Minuten mehr Sport gemacht pro Woche.
Und was ist mit den Haarproben passiert, die da den Teilnehmenden abgeknüpft wurden?
Tja, das ist natürlich besonders spannend, aber da müssen wir doch auf die Ergebnisse warten, sagte mir Matthias Sinnemann. Das dauert noch voraussichtlich bis Ende des Jahres, bis wir da die Daten haben.
Alles klar, dann sind wir geduldig. Und du hast aber gerade gesagt, zusätzlich zu den gemessenen Daten wurden auch noch qualitative Interviews geführt. Vermutlich, weil man da Gedanken und Gefühle zum Experiment ja eher weniger gut mit Fitness-Trackern erkennen kann, oder?
Tja, genau. Und vor allem geht es aber dabei, die gemessenen Daten einfach abzugleichen mit den tatsächlichen Gefühlen der Menschen, mit den Selbsteinschätzungen. Mhm. Wenn das denn so ganz stark auseinander geht, dann müsste man natürlich die Daten skeptisch betrachten oder auch die Selbsteinschätzungen oder beides. Und was aber rauskam, ist, dass sich das doch tatsächlich ziemlich gedeckt hat. Interessant am Beispiel Stressniveau. Und dazu hören wir nochmal Matthias Sinnemann.
Wenn man hier sich zum Beispiel das Stressniveau anschaut, war es ja eine Annahme, die wir auch hatten, ob beispielsweise eine verkürzte Arbeitszeit zu einem höheren Stress führt. Also beispielsweise dadurch, dass man mehr Arbeit in der gleichen Zeit verrichten muss, dass dann natürlich vielleicht das Stresslevel ansteigt. Dies war nicht der Fall. Das heißt, sowohl die Tracking-Daten als auch die Survey-Daten haben gezeigt, dass sich der Stress reduziert, und das haben wir dann durch diese qualitativen Daten, also die Interviewdaten, validiert. Also haben wir die Teilnehmenden dort gefragt, inwiefern sich das auf den Stress ausgewirkt hat, und dort haben die Teilnehmenden uns auch mehrfach gesagt, dass sie in der Lage waren, die Arbeitsprozesse umzustellen, ohne einen höheren Stress zu empfinden.
Alles, was ich bis jetzt dazu gehört habe, klingt total positiv. Aber der Versuch dauerte ja auch nur 6 Monate, hast du gesagt, ne? Mhm. Kann man dann irgendwie ableiten, was Langzeitfolgen wären, ob die auch so positiv ausfallen würden, wenn es diese 4-Tage-Woche permanent immer gäbe?
Ja, es gibt ja auch noch Studien in anderen Ländern, und beim Blick dahin, da ist Matthias Sinnemann doch sehr optimistisch.
Ein gängiges Beispiel ist Island. Die haben seit 2015, also jetzt mittlerweile 10 Jahre, ein Pilotprojekt am Laufen. Und hier wird immer noch berichtet, dass die Menschen gesünder, glücklicher und sportlich aktiver sind. Das heißt, hier ist davon auszugehen, dass auch die Ergebnisse über die Zeit aus halten.
Es lässt mich trotzdem irgendwie das Gefühl nicht los, dass hier gleich noch ein Aber von dir kommt. Also gibt es Gegenstimmen? Gibt es andere Ergebnisse aus der Wissenschaft?
Ja, es gibt Stimmen, die bezweifeln, dass in 4 Tagen die gleiche Arbeit gemacht werden kann wie in 5, und die auch tatsächlich fragen, ob es die Gesundheit wirklich verbessert und ob es nicht mehr Stress bedeutet.
Okay, aber das sind ja 2 verschiedene Punkte, ne? Also einmal aus Arbeitgebersicht vielleicht doch nicht der gleiche Output in der kürzeren Zeit. Andererseits ja die Gesundheit der Arbeitnehmenden. Erzähl doch mal bitte.
Ja, bleiben wir mal bei der Gesundheit. Natürlich ist ja unser Thema heute. Da habe ich mal nachgefragt beim Institut der Deutschen Wirtschaft, abgekürzt IW. Mhm. Und das ist ein arbeitgebernahes Institut in Köln. Die haben aber natürlich auch Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen wie Andrea Hammermann. Und die ist Betriebswirtin und forscht zur Zukunft der Arbeit. Die hat sich die Studie von Matthias Sinnemann und seinen KollegInnen mal vorgenommen, und die sagt, so wirklich belastbar ist das eigentlich nicht. Und zwar die Firmen, die haben sich ja selbst freiwillig gemeldet.
Das sind natürlich nur Unternehmen, die grundsätzlich der Auffassung sind, dass das für ihr Geschäftsmodell auch ein sinnvolles Arbeitszeitmodell ist. Deswegen sehe ich die Generalisierung von diesen Ergebnissen kritisch. Das heißt, nicht, weil es in diesen 40 oder 50 Unternehmen, die da mitgemacht haben, teilweise gut geklappt hat, heißt es nicht, dass es in jedem anderen Betrieb und jeder anderen Branche auch funktionieren würde.
Aber wenn es in den Unternehmen, die da mitgemacht haben, ein sinnvolles Modell ist und auch gut läuft, dann könnte man ja sagen, ja, warum nicht, ne? Sollen die machen? Oder was sagst du dazu? Hat sie da trotzdem einen Punkt?
Ja, da hat sie schon einen Punkt. Das gibt auch Matthias Sinnemann zu. Und er sagt, sie wollten auf keinen Fall ihre Ergebnisse verallgemeinern auf die gesamte Unternehmenslandschaft.
Nein, sondern es sollte mehr darum gehen, die Unternehmen, die gewillt sind, eine 4-Tage-Woche einzugehen, zu unterstützen anhand der Studienergebnisse, ob sie die 4-Tage-Woche einführen wollen. Aber natürlich müssen sie gewillt sein, diese Transformation, das heißt diese Restrukturierung von Arbeitsprozessen anzugehen. Und wenn das der Fall ist, dann haben unsere Ergebnisse gezeigt, dass sich die Motivation der Mitarbeitenden auch sehr stark erhöht, wirklich was an den Prozessen innerhalb der Organisation zu verändern.
Das heißt, er hatte von Anfang an gar nicht den Anspruch, dass das dann auch für alle Firmen gelten soll.
Die Untersuchung nicht, aber andererseits, das könnte ja ein Modell werden, aus dem vielleicht dann andere Firmen sich was rausziehen können, die jetzt darüber noch gar nicht nachdenken, über die 4-Tage-Woche. Und Die ist ja was, und das zeigen ja auch wieder die vorliegenden langfristigen Studien im Ausland, was tatsächlich direkt und indirekt zu mehr Gesundheit führt, weil es zu mehr Zufriedenheit führt.
Hat die Andrea Hammermann denn noch andere Punkte, wo sie skeptisch ist, was das betrifft?
Ja, und dieser Punkt, der ist natürlich wichtig.
Wenn wir wirklich wollen, dass man in kürzerer Zeit die gleiche Arbeit leistet, dann bedeutet das auch eine Verdichtung von Arbeit.
Genau, darauf wird in der Studie ja auch eingegangen, hast du schon angedeutet. Aber in der Studie kam ja auch raus, dass es die Arbeitnehmenden anscheinend nicht stört, ne? Also im Gegenteil.
Ja, wir müssen hier auch mal sehen, dass Frau Hammermann nicht in erster Linie von der Gesundheit jetzt hier mal ausgeht, sondern von der Produktivität und einfach davon ausgeht, dass bei der 4-Tage-Woche auf jeden Fall die gleiche Stückzahl, Leistung oder whatever unterm Strich stehen muss. Darüber könnte man ja grundsätzlich auch nochmal verhandeln, wenn wir über Gesundheit reden sowieso. Sie sagt allerdings zu Recht, dass wir mehr Langzeitstudien brauchen. Das hat ja auch Matthias Sinnemann angesprochen und hier allerdings doch mit dem Verweis auf Island bemerkt, dass dort ja immerhin schon seit 10 Jahren beforscht wird mit anhaltend guten Ergebnissen.
Spielt denn auch irgendwo mit rein, worüber wir anfangs schon gesprochen haben, dass die Gesundheit ab 10 Stunden Lohnarbeit ja auch schon beeinträchtigt sein kann? Oder ist das dann da zu vernachlässigen in diesem Versuch, weil alles andere eben so positiv überwiegt?
Also sie zitiert Zahlen der BAUA, die sie so interpretiert, dass es zwischen Vollzeit und Teilzeit eigentlich keine gesundheitlichen Unterschiede pauschal erstmal gibt. Und erst wenn der Tag überlang wird, dann wird es kritisch, sagt sie.
Und klar ist, wenn ich sehr lange arbeite, irgendwann bin ich auch einfach körperlich erschöpft und auch emotional erschöpft. Also ausgelaugt, ich bin am Ende des Tages müde. Das ist erstmal ganz normal und das finden wir natürlich auch in der Studie. Also wenn ich überlang arbeite, dann sehen wir diese starken Effekte. Wir sehen aber zwischen Teilzeit und normaler Vollzeit keine Unterschiede.
Also dazu grundsätzlich 2 Dinge. Wir haben ja vorhin gehört von dem Arbeitsmediziner Volker Hart, dass ja ganz entscheidend ist, wie der Übergang von der Arbeitsphase zu den anderen Phasen läuft. Also Work-Life-Balance. Und zu dieser Aussage von Andrea Hammermann, da sagt Matthias Sinnemann, so wie sie das hier vergleicht, passt es eigentlich nicht. Denn die 4-Tage-Woche, das ist schon mal gar keine Teilzeit, sondern das gilt als Vollzeit. Und Teilzeit, das ist festgelegt von 20 bis 34 Stunden und alles darüber ist Vollzeit. Und Matthias Sinnemann, der sagt, diese Kategorie Teilzeit, die ist viel zu groß, um aussagekräftig zu sein. Da stecken viel zu viele unterschiedliche Zeitmodelle drin. Und von daher bringt das nichts, sagt er, was Andrea Hammermann hier macht, nämlich die Teilzeit mit Vollzeit zu vergleichen. Das war hier nämlich ein Stück weit gar nicht die Frage. Übrigens zur Vollzeit muss man auch nochmal berücksichtigen, dass im Schnitt 4 Überstunden auf die 40 Wochenstunden nochmal obendrauf kommen. Also nochmal, die Unterschiede innerhalb dieser beiden Kategorien Teilzeit, Vollzeit sind zu groß, um sie hier heranziehen zu können zum Vergleich der Gesundheitswerte mit Blick auf die 4-Tage-Woche. Das sagt Matthias Sinnemann und ich muss sagen, das finde ich plausibel.
Ziel unserer Studie war es nie, Vollzeit mit Teilzeit zu vergleichen, sondern wenn man Vollzeitbeschäftiger hat, die vorher mehr gearbeitet haben und nun weniger arbeiten, dann hat sich gezeigt, dass sich das positiv auf die Gesundheit, den Stress, den Schlaf, die sportliche Aktivität auswirkt.
Okay, ich fasse das nochmal kurz zusammen. Die Daten, also die Befragungen, zeigen, dass der wahrgenommene Arbeitsstress sich reduziert hat, nicht gleich geblieben ist, sondern sich eben sogar reduziert hat durch die Arbeitszeitverkürzung bzw. die Arbeitszeitverdichtung. Und die objektiven Daten durch die Fitness-Tracker, die haben gezeigt, dass der Stress sich auch reduziert hat. Hinzu kommen dann auch Studien aus dem Ausland, Island hast du genannt, die zu den gleichen oder ähnlichen Schlüssen kommen. Das heißt, hier scheint der Gedanke, dass die verkürzte Arbeitszeit sogar den Stress erhöht, sich nicht zu halten.
Ja, dafür gibt es jetzt erstmal keine Belege. Und auch, weil es einfach mehrere Einflüsse gibt. Und Andrea Hammermann, die bringt jetzt nochmal einen ganz anderen Punkt. Da geht es nämlich um die Situation auf der Arbeit, ganz konkret im Betrieb. Und sie sagt, vielleicht kommt es ja gar nicht nur auf die Dauer der Arbeit an, sondern auch auf das Wie der Arbeit.
Dass nicht jede Stunde mehr Arbeit irgendwie gesundheitsbelastend ist. Das ist ja manchmal dieser Schluss, der in der Öffentlichkeit nahegelegt wird. Sondern wie kann man Arbeit gestalten, dass es eben auch teilweise gesundheitsförderlich ist und eben auch für den Beschäftigten wirken kann.
Na, sie nennt hier vor allem das soziale Umfeld auf der Arbeit als absolut wesentlich.
Also lässt mir die Führungskraft Freiräume, unterstützen mich meine Kollegen, wenn der Kunde mit meiner Arbeit unzufrieden ist. Also habe ich ein soziales Netzwerk im Betrieb, spielt für die Beziehung zwischen Arbeitszeit und Gesundheit eine Riesenrolle. Zweiter Punkt, Handlungsspielräume haben wir uns angeschaut. Also wenn ich die Lage meiner Arbeitszeit auch ein Stück weit selber mitgestalten kann, dann kann ich eine ganz andere Arbeitszeit realisieren, als wenn ich ganz feste Arbeitszeiten habe. Das heißt, die Arbeitszeitflexibilität kann eben auch positiv wirken.
Ja, aber ehrlich gesagt, das gilt ja immer für egal welche Arbeit. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das so unbedingt ein Argument pro oder contra Vier-Tage-Woche ist.
Ja, genau, das sind die Basics, die haben wir ja vorhin auch angesprochen. Darüber hinaus sagt Andrea Hammermann, Gesundheit ist nichts Monokausales, das hängt von vielen Faktoren ab. Auch von der Arbeit, aber nicht nur. Das stimmt natürlich. Ja. Matthias Sinnemann, der sagt dann, es kommt insgesamt drauf an, die Arbeitszeit flexibler zu gestalten und sich jetzt nicht unbedingt so an diesem, ja, ist ja mittlerweile schon Reizwort geworden in Deutschland, Vier-Tage-Woche so abzuarbeiten.
Denn viele Unternehmen, die auch teilgenommen haben und auch die Vier-Tage-Woche weiterführen, haben teilweise auch eine Viereinhalb-Tage-Woche eingeführt. Also dieses Buzzword, sage ich jetzt mal, Vier-Tage-Woche hält nicht immer stand.
Die Vier-Tage-Woche ist ja aber nur eine Idee. Ich kann mir vorstellen, dass es da in der Arbeitswelt oder vielleicht auch aus der Forschung noch die ein oder andere Idee gibt, was man da verändern könnte.
Ja, es ist viel in Bewegung. Es gibt viele Ideen, auch Utopien. Zum Schluss möchte ich dir gern noch Lasse Reingans aus Bielefeld vorstellen. Er ist Unternehmer und hat große Schlagzeilen gemacht, als er 2017 die Arbeitszeit in seinem Unternehmen auf 5 Stunden reduziert hat. Bei gleichem Lohn und gleichem Urlaub.
Okay, aber 5 Stunden pro Tag, ne? Nicht pro Woche.
Nee, dann,
das wäre zu schön.
Ja, dann schon pro Tag, aber das ist natürlich revolutionär. Und das in einer Firma in der Digitalbranche, die er gerade übernommen hatte, die hatte er gekauft. Und in den ersten Monaten hat er da sowieso einiges verändert. Und dann kam seine 5-Stunden-Revolution.
Und wieso hat er das gemacht? Was war sein Antrieb?
Ja, er hat gesagt, er wollte tatsächlich allen, also den Beschäftigten und auch sich selbst, was Gutes tun. Er wollte tatsächlich eine Zeitenwende.
Ich möchte versuchen, hier die bestmöglichen Arbeitsbedingungen zu schaffen, sodass die Menschen ihr Leben und ihre Arbeit hervorragend unter Kontrolle haben und in die Gestaltung gehen können.
Bevor Lasse Reingans diesen Weg gegangen ist, da war er schon ein erfolgreicher Digitalunternehmer, hat er mir erzählt, mit sehr langen Arbeitstagen, aber irgendwie auch nicht so wirklich glücklich damit. Und dann hat er diese erste Firma verkauft. Und in der Auszeit, die dann kam, da hat er sich dann vorgenommen, auszuprobieren, Arbeit und Leben besser vereinbar zu machen.
Und habe mich einfach mit diesen ganzen Themen rund um New Work beschäftigt. Was ist denn die Veränderung in der Arbeitswelt? Was ist denn gute Arbeit? Also all die Dinge, die draußen sich schon massiv verändert haben vor Jahren. Also durch die Digitalisierung gab es enorme Produktivitätsgewinne. Wir haben sehr viel mehr Arbeit in viel weniger Zeit gehabt. Wir haben die Möglichkeiten, E-Mails automatisch zu beantworten, E-Mails automatisch in die Buchhaltung zu lenken. Also Dinge, die man früher manuell machen musste. Und daraus kam irgendwann der Wunsch, okay, wenn ich ein neues Team habe, also eine neue Agentur aufbaue oder was auch immer sein mag, dann will ich mal einen Versuch starten, nämlich einfach mal kürzere Arbeitszeiten bei gleicher Bezahlung, bei gleichen Urlaubsansprüchen mit dem Ziel, die gleiche Produktivität zu erreichen wie vorher.
In 5 Stunden genauso viel arbeiten wie in 8, das klingt nach extremem Stress. Aber ja, wenn er dann sowas sagt wie Automatisierung, vielleicht ist das dann ja auch schon eher möglich als durch noch mehr erhöhte Geschwindigkeit von Einzelnen.
Tja, das mit dem mehr Stress, das ist natürlich ein Einwand, den viele hatten. Lasse Reingans kann aber sehr, sehr glaubhaft versichern, dass es einfach in seinem speziellen Metier, muss man immer dazu sagen, die Umstrukturierung war von Prozessen, die das einfach möglich gemacht hat.
Indem man nämlich, die Luft aus dem Ballon, die man nicht braucht, ein bisschen rausnimmt. Also einfach sich selber sehr viel hinterfragt und offen damit umgeht, was läuft hier schlecht. Genau, das war so der Ausgang. Also die persönliche Betroffenheit von Überarbeitung durchaus, von der Erkenntnis, dass lange Arbeitstage nicht gute Arbeitstage sein müssen und dass auch lange oder längere Arbeit, so wie aktuell von Herrn Merz und anderen gerne mal gefordert, dass das nicht zwangsläufig auf positive Produktivitätsgewinne einzahlt.
Und die Erfahrungen der Belegschaft, die sind durchweg positiv. Die Mitarbeitenden haben natürlich viel mehr Zeit für alles Mögliche. Wohlbefinden ist gestiegen und der Krankenstand, so sagt Lasse Reingans, der war vorher schon niedrig und ist es auch geblieben. Wir haben ja gesagt, in seinem Bereich, da mag das funktionieren. Aber was ich wirklich krass finde, gerade in einem Bereich, in dem es eigentlich für unmöglich gehalten wird, umzustellen, da hat Lasse Reingans das Uniklinikum Bielefeld beraten.
Okay.
Also er ist mittlerweile mit seinem Unternehmen übrigens komplett auf Beratung umgestiegen. Wie schafft man es, die Arbeitszeit zu reduzieren?
Herrlich.
Ja, und dort hat er in der Pflege die Vier-Tage-Woche eingeführt.
Okay, hätte ich jetzt auch nicht erwartet.
Wenn man sich das so mit der aktuellen Debatte vor Augen führt, denkt man so, wie bescheuert sind die? Die reduzieren also die Arbeitszeit von Pflegekräften, obwohl wir die alle brauchen. Und bei denen ist der Personalmangel, wie überall, so groß, dass der Personalchef da sagt, ich würde alle Menschen mit zwei Händen sogar für eine Stunde pro Monat einstellen, weil ich brauche jede Person. Und das haben wir dann aber eingeführt und siehe da, Menschen, die in kleineren Teilzeitmodellen waren, haben wieder aufgestockt. Ne, weil das nämlich leichteres Arbeiten ist, weil die Übergaben leichter waren und die haben den Krankenstand gesenkt, die haben die Fluktuation erfolgreich abgewehrt, die haben 180% mehr Bewerbung. Also egal wie man sieht, es ist ein absolutes Erfolgsmodell, obwohl es so kontraindikativ ist erstmal.
Da ist noch ein Flugzeug durchs Bild geflogen, wollte ich gerade sagen. Aber genau, da sind wir ja wieder bei dem Punkt, was er gerade sagt, den der Arbeitsmediziner Volker Hart auch so stark betont hat vorhin. Ne? Also diese Work-Life-Balance, Übergänge von Arbeit zum Privatleben.
Tja, ausreichende Erholungsphasen, Ruhezeiten und plötzlich kann das ja sogar gesellschaftliche Folgen haben.
Das heißt, es gibt bald wesentlich mehr ältere Menschen als jüngere Menschen. Wer pflegt die Leute? Einfach die Frage, ne, wer pflegt seine Eltern? Wir müssen darüber reden. Also wir haben jetzt schon einen Pflegenotstand. Es fehlen aktuell, glaube ich, 500.000 Pflegekräfte. Und das Thema Altwerden, das ist Teil des Lebens. Wir haben ein Problem. Und so ein verkürzter Stundentag kann auch dieses Problem lösen. Wir können dann gesellschaftliches Engagement übernehmen. Ne, wir können Ehrenämter übernehmen, die die Gesellschaft und die Demokratie zusammenhalten. Wir können unsere Eltern und Kinder so umsorgen, wie wir uns das wünschen würden. Wir haben Zeit dafür, auch demokratiestärkende Elemente voranzutreiben, nämlich Austausch fördern. Ne, auch aufstehen, Werte vertreten, Werte auch vermitteln an Kinder.
Das ist also das interessante, ja, man könnte sagen, revolutionäre Modell von Lasse Reingans in Bielefeld.
Das betrifft jetzt ein Krankenhaus in Bielefeld. Kann man da sagen, weil wir vorhin über die generelle Arbeitszeitmisere in Krankenhäusern gesprochen haben, gibt es so allgemeine Modelle, wie das besser laufen könnte?
Ja, zum Beispiel am Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf. Hören wir dazu nochmal den Arbeitsmediziner Volker Hart.
Ja, also es gibt zum Beispiel ein interessantes Projekt im UKE zum Thema Arbeiten 5.0. Dort finden sich Teams zwischen Ärzten, Ärztinnen und Pflegenden.
Und die decken zusammen ein Arbeitszeitspektrum zwischen 4 und 10 Stunden ab.
Diese Teams können dabei ihre eigene Lebenssituation berücksichtigen. Das heißt also, wenn jemand zum Beispiel sein Kind in die Kita bringen möchte, selber von der Kita abholen möchte, der kann mit einem verkürzten Dienst diesem Wunsch nachkommen und tatsächlich sein Kind von uns zur Kita bringen.
Tja, und andere im Team, die gerne länger arbeiten, dafür an weniger Tagen, die können dann auch bis zu 10 Stunden am Tag arbeiten.
Und die kürzer arbeiten, arbeiten dann an mehreren Tagen.
Genau.
Die können einen solchen Dienst auch im Team abdecken, sodass eine Flexibilität im Sinne aber auch der Planbarkeit für diese Person dann einen Vorteil darstellt und sich auch positiv auf die Gesundheit auswirken kann.
Tja, und bisher funktioniert dieses Modell überraschend gut. Das ist tatsächlich eine positive Überraschung, auch für ihn, hat mir Volker Hart gesagt.
Und Patrick, was ist jetzt so nach dieser Recherche dein ganz persönliches Fazit? Was wird da in Zukunft in puncto Arbeitszeiten wohl auf uns zukommen?
Die Arbeitszeit ist in Bewegung. Flexiblere Arbeitszeiten sind für viele Beschäftigte erstrebenswert, wenn sie einen Einfluss drauf haben. Wichtig sind dabei gesunde Arbeitsbedingungen und die betreffen halt auch die Zeit zwischen 2 Erwerbsarbeitstagen. Die Entgrenzung zwischen Arbeit und Privatsphäre, die scheint mir mit das größte Problem für die Gesundheit und das Wohlbefinden darzustellen. Und meine Meinung, Politik und Wirtschaft sollten hier unbedingt auf die Erkenntnisse der Wissenschaft hören.
So, und apropos Work-Life-Balance, da habe ich jetzt noch was für euch alle und auch für dich, Patrick. Wir wollen euch ja immer gerne mit etwas Praktischem, Schönen verabschieden, mit etwas, das ihr aus der Welt der Wissenschaft in den Alltag mitnehmen könnt, als kleinen Helfer. Und beim Thema Arbeit und Freizeit ist mir eingefallen, wenn du jetzt so nachgetane Arbeit aus dem Studio kommst und schnell die Work hinter dir lassen willst und mit dem Live anfangen willst für heute, dann braucht es jetzt Mitte August dringend ein kaltes Getränk dazu in der Hand, finde ich. Aber Problem, jetzt kommst du gerade aus dem Studio, nichts ist gekühlt. Was muss her?
Im Supermarkt was Gekühltes kaufen oder Eiswürfel?
Ja, Eiswürfel, genau. Aber stell dir vor, es gibt keine mehr im Eisfach, die Kinder haben alle aufgebraucht und es muss wirklich sehr schnell gehen. Dann warmes Wasser in die Form füllen. Kein kaltes, dann geht es schneller.
Wie bitte? Klingt paradox. Warmes Wasser muss doch mehr herunterkühlen als kaltes.
Theoretisch ja, genau. Aber es gibt den Pemba-Effekt. Und dabei geht es vor allem um Verdunstung. Also wenn du zwei Eiswürfelformen hast, eine voll mit kaltem und eine voll mit warmem Wasser und die ins Eisfach stellst, dann verdampft mehr aus der Form mit dem warmen Wasser und dann ist zwar auch nur ein bisschen weniger Wasser dann drin und entsprechend auch ein bisschen weniger Eiswürfel am Ende, aber es geht eben schneller, bis du die Eiswürfel in den Händen hältst. Oder aber natürlich, du nimmst direkt weniger kaltes Wasser und dann eben auch kleinere Eiswürfel in Kauf.
Okay, ich werde es ausprobieren.
So oder so, Patrick, vielen Dank für deine Recherche heute und ab hoffentlich jetzt sofort schönen Feierabend für dich.
Danke, für dich auch.
Dankeschön. Wenn ihr auch einen Lifehack habt aus der Wissenschaft für die Werkstatt oder fürs Kochen oder wofür auch immer, schreibt uns gerne unter synapsen@ndr.de. Da könnt ihr auch gerne Feedback oder Anregungen schicken. Ich verabschiede mich auch für heute und sage vielen Dank auch an Hanna Brünjes in der Regie und Melanie Stinn für die Redaktion. In 2 Wochen gibt es die nächste Folge, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und da gibt es auch noch so viele andere schöne Podcasts. Und einen will ich euch heute gerne noch besonders ans Herz legen, zum Überbrücken der nächsten 2 Wochen. Vorher sage ich aber noch mal schnell Tschüss. Ich bin Beke Schulmann. Bis zum nächsten Mal.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Was ist das Gute an Geheimnissen? Und was das Schlechte? Wie entschuldigen wir uns richtig? Woher kommt unsere Sehnsucht nach Herkunft? Und wie wirkt die Natur auf unsere Psyche? Solche und viele andere Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast der 2 Podcast-Champions Radio Wissen und Das Wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert nimmt euch unser Podcast Wie wir ticken mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen nach den Ursachen von Gefühlen, Gedanken und Verhaltensweisen. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte. Wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und blicken ins Hier und Jetzt. Und wir sagen, wie man sich und andere besser verstehen kann. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast. Von Radiowissen und Das Wissen von SWR und BR. Alle 9 Folgen findet ihr mittwochs in der ARD-Audiothek und ab Freitag überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.